Ja, herrlich, in so viele Gesichter hier zu schauen und auch einen wunderschönen guten Morgen an alle zu Hause. Schön, dass ich war ganz überrascht, ich hatte irgendwie im Kopf, dass heute schon kein Stream mehr ist. Schön, dass ich euch doch nochmal begrüßen darf hier über die Kamera. Darf ich ja dann doch noch öfter, aber jetzt nochmal ein letztes Mal regulär. Ihr könnt es, glaube ich, im Stream nicht sehen, vielleicht doch so, wenn Hans-Jürgen ein bisschen rauszoomt. Diese wunderschönen Blumen hier, rechts und links. Ah ja, genau, danke. Wunderschöne violette Blumen hier auch an der Seite. Ich weiß gar nicht, wem wir die zu verdanken haben, aber Johanna, vielen Dank. Vielen Dank für diese wunderschönen Blumen. Die sind nämlich violett, würde ich sagen. Und violett ist ja auch eine liturgische Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit liturgischen Farben auskennt. Wahrscheinlich eher nicht so, das ist ja bei uns Baptisten nicht so ein Riesending. Violett ist die liturgische Farbe der Buße und Umkehr, beziehungsweise Neuausrichtung auf Gott, kann man auch sagen. Und das ist ganz gut, weil ich heute so ein bisschen auch eine Bußpredigt halten möchte. Ich will euch nicht zu sehr Angst machen, aber es wird auf jeden Fall eine Predigt, die uns herausfordert, denke ich, hoffe ich. Denn heute geht es um die Frage, was bringt mir der Glaube an Jesus? Was bringt mir der Glaube an Jesus? Fragt es euch mal, lasst es mal einen Moment auf euch wirken, was bringt mir der Glaube an Jesus eigentlich? Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne ein paar Antworten herausrufen. Frieden. Hoffnung. Sicherheit. Leben. Ah ja, Leben. Das Wort, was ich eigentlich suche, ist noch nicht gekommen, aber ewiges Leben. Ja, es steckt, glaube ich, auch in allem drin, aber es geht natürlich eigentlich um einen ganz wichtigen reformatorischen Begriff, weil heute ist ja Reformationstag. Vielleicht fällt es euch ein. Auch in der Französischen Revolution hat es eine Rolle gespielt. Auch ein Wort mit F. Freiheit, genau. Freiheit. Aber alle die Dinge, die ihr gesagt habt, hängen ja irgendwie zusammen mit Freiheit. Und merkt euch trotzdem mal diese Frage, was bringt mir der Glaube an Jesus? Also Freiheit war die Antwort von den Reformatoren. Freiheit war einer der wichtigsten Begriffe überhaupt. Einer von Luthers absoluten Lieblingsversen war in Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Hat auch mit seiner eigenen Biografie zu tun. Er hatte ja lange Zeit gedacht, er müsste sich durch seine Werke und sein richtiges Verhalten Gottes Liebe erarbeiten und hat dann irgendwann begriffen, und das war für ihn dann die große Befreiung, hat irgendwann begriffen, Gott hat schon alles getan, was für eine Beziehung zwischen ihm und Gott nötig ist. Er muss nichts mehr tun und kann und soll auch gar nichts tun, um Gottes Liebe für sich zu erarbeiten, sondern er soll frei sein in der Erkenntnis, dass Gottes Liebe immer für ihn da ist. Und diese Grunderkenntnis, diese reformatorische Grunderkenntnis, begleitet uns, unsere Traditionen, auch als evangelisch-freikirchliche Gemeinden, begleitet uns schon seit vielen hundert Jahren jetzt. Aber heute ist Reformationstag, also genau, vielleicht habt ihr schon, das wollte ich noch sagen, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal von Luther eines der berühmtesten Büchlein gelesen, von der Freiheit eines Christenmenschen, ganz programmatisch, da drückt er diese Freiheit ganz lebendig aus. Und heute am Reformationstag will ich mal so ein bisschen diesem Begriff Freiheit nachgehen und will ihn auch noch mal ein bisschen vielleicht für uns reformieren, weil Reformationstag soll ja nicht einfach eine Erinnerung sein, toll, da gab es mal einen Luther, der hat die Kirche reformiert oder andere Reformatoren auch noch, sondern es soll ja auch ein bisschen die Herausforderung an uns sein, unsere eigene Kirche, vielleicht unseren eigenen Glauben auch immer wieder zu reformieren. Karl Barth hat mal gesagt auf Latein, Ecclesia semper reformanda est. Für alle, die gut Latein können, wissen schon, was er sagt. Für alle, die es nicht so gut können, er sagt damit, die Kirche muss immer wieder erneuert werden. Also Reformanda ist erneuert, also die Kirche ist immer wieder zu erneuern. Sie soll nie da stehen bleiben, wo sie ist, sondern sie muss immer wieder eigentlich diese Reformation erleben. Wenn sie stehen bleibt, ist sie tot. Und genauso ist es, glaube ich, auch die Herausforderung an uns, also immer wieder am Reformationstag nicht Luther zuzuklatschen, sondern uns selber zu fragen, wo brauchen wir Reformation hier und jetzt? Also die Frage heute, ums Thema Freiheit soll es gehen, die Frage heute ist die Frage, wie werde ich wirklich frei? Wie werde ich wirklich frei? Das ist übrigens auch der Titel für die Predigt. Hans-Jürgen, du brauchst das immer, ne? Hans-Jürgen stellt dankenswerterweise immer die Predigten auf unsere Homepage. An der Stelle auch mal Wertschätzung dafür, vielen Dank. Das ist auch jede Woche immer Arbeit. Vielen Dank dafür, das ist super. Also der Titel der Predigt, Freiheit, wie werde ich wirklich frei? Freiheit ist ein tolles Wort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Freiheit hört, an was ihr da als allererstes denkt, was für Bilder ihr da im Kopf habt. Ich denke vielleicht an so einen Menschen, der irgendwo in der Natur steht, vielleicht in die Ferne guckt. Ich weiß nicht, was für euch. Sagt doch mal, was fällt euch ein beim Wort Freiheit? Das Meer. Das Meer. Ja, stimmt. Ja. Ein Vogel. Oh ja, stimmt, weil er fliegen kann. Der kann fliegen, wohin er will. Ja, also Freiheit ist, finde ich, ein großer Begriff. Es bringt ganz viel in uns zum Schwingen. Und diesen Begriff, aber ich glaube, gerade weil er vielleicht so viel in uns auslöst, dieser Begriff, denken wir vielleicht gar nicht so oft bewusst über ihn nach. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt bewusst über den Begriff Freiheit nachgedacht habt und vielleicht auch über eure eigene Freiheit. Also ich möchte diesen Begriff Freiheit heute mal ein bisschen in Frage stellen. Wir stellen den mal ein bisschen auf den Kopf. Ich will behaupten, dass Freiheit an sich eigentlich ein sehr schwieriges Konstrukt ist. Dass es sowas wie Freiheit vielleicht gar nicht unbedingt gibt. Im Duden ist die Definition von Freiheit: Freiheit ist ein Zustand, in dem jemand von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen als Zwang oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen frei ist und sich in seinen Entscheidungen oder Ähnlichem nicht mehr eingeschränkt fühlt. Das ist die Definition vom Duden. Also steht dann noch daneben als Synonyme Unabhängigkeit, Ungebundenheit. Und jetzt ist für mich die Frage, gibt es diesen Zustand wirklich, der da beschrieben ist? Gibt es das wirklich, Freiheit? Ich behaupte, dass dieser Begriff Freiheit heutzutage oft idealisiert und auch instrumentalisiert und missbraucht wird. Und in unserem Sprachgebrauch und unserem Verstehen ist dieser Begriff Freiheit vielleicht oft auch schon pervertiert und verdreht. Gar nicht mehr so, wie vielleicht der Ursprung von Freiheit war. Aber da wollen wir ja nachher hin. Und danach will ich fragen, was bedeutet echte Freiheit in Jesus, die er uns verheißt und die Gott für uns errungen hat? Also erstmal reden wir grundsätzlich über Freiheit und dann über Freiheit in Jesus. Also Freiheit nach unserem Verständnis ist ja ganz heruntergebrochen uneingeschränkte Selbstkontrolle. Also ich hab die uneingeschränkte Selbstkontrolle, ich kann machen, was ich will. Also sowohl physisch als auch psychisch und politisch und so weiter. Physisch, ich bin frei, ich bin nicht eingesperrt, nicht gebunden, habe aber auch keine Krankheiten, die mich von meiner Freiheit abhalten. Aber auch psychisch frei, also es gibt keine Zwänge in meinem Kopf, die mich irgendwie festhalten, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Und politisch auch, also die Politik erlaubt mir auch, mich frei zu bewegen, meine Meinung frei zu äußern. Das ist für uns Freiheit. Und wir bezeichnen uns selbst, wir Europäer, wir westlichen Länder, wir bezeichnen uns ja, manchmal hört man das so in den Medien, wir bezeichnen uns selbst als die freie Welt. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Wir sind die freie Welt. Damit kontrastieren wir ja sozusagen die andere, die nicht freie Welt, also die Menschen, die politisch unfrei sind, also die in einem System leben, wo sie vielleicht ihre Meinung nicht sagen dürfen, wo sie vielleicht auch eingesperrt werden, wenn sie eine andere Meinung haben. Also das ist dann für uns die unfreie Welt. Aber es bleibt ja, finde ich, zu fragen, sind wir wirklich so frei? Oder bilden wir uns das vielleicht nur ein? Sind wir wirklich so frei? Gibt es dieses Ideal von Freiheit überhaupt? Ein Beispiel als junger Mensch, man zieht von zu Hause aus und man freut sich schon vielleicht seit Jahren drauf, denkt immer an diesen Tag, irgendwann werde ich ausziehen und endlich bin ich frei. Endlich darf ich tun und lassen, was ich will. Keine Zwänge mehr, die Eltern können mir nichts mehr vorschreiben, dann geht's richtig los, dann bin ich endlich frei. Und ziemlich schnell merkt man aber ja dann, dass diese Freiheit doch irgendwie auch nur eine trügerische Freiheit war, die man sich immer vorgestellt hat, weil man ja sehr schnell auch mit den anderen Begrenzungen des Lebens konfrontiert wird, nämlich dass man ja doch auch dann Pflichten, viele Pflichten plötzlich hat, die man vorher nicht hatte, dass man auch finanziell immer eingeschränkt ist, zumindest wenn man nicht super viel Geld von den Eltern irgendwie bekommt jeden Monat und auch gesellschaftlich eingeschränkt ist, also wenn man sich verhält wie der letzte, wie der letzte Depp, dann kann es auch passieren, dass die Menschen einen irgendwann nicht mehr mögen. Dass man niemanden mehr hat, der hinter einem steht, wenn man sich so verhält und wenn man auf niemanden Rücksicht nimmt. Also man merkt sehr schnell, diese Freiheit, die man sich so vorgestellt hat, die ist vielleicht gar nicht so frei, wie man sich das immer gedacht hat. Man muss dann auch eine Ausbildung machen oder ein Studium oder irgendwas anderes und auch da wird man schnell merken, da muss man Verantwortung übernehmen. Also Freiheit ist dann auch wieder immer nur relativ. Auch die Bundestagswahl ist ein gutes Beispiel. Wir bilden uns ja ein, wir sind super frei, indem wir eine Partei wählen dürfen. Also unsere Demokratie halten wir sehr hoch, empfinden wir als hohen Wert. Und wir bilden uns ein, das wäre quasi die höchste Form oder eine der höchsten Formen von Freiheit. Und trotzdem merkt man jedes Mal nach einer Bundestagswahl, dieses Mal ganz extrem, eigentlich sind alle unglücklich. Also alle freuen sich, ja, ich darf wählen und kommen dann nach Hause und schauen sich die Ergebnisse an und denken, was? Was ist denn da rausgekommen? Also das ist auch paradox, man freut sich auf diese Freiheit und ist danach dann doch frustriert, weil man merkt, die anderen sind ja in einer anderen Art und Weise frei als ich. Also deren Freiheit führt in eine ganz andere Richtung. Oder beim Einkaufen, ich denke, ich bin frei, ich kann mich frei entscheiden, welches Produkt ich kaufen möchte. Und wie oft merken wir, dass wir doch beeinflusst sind von der Werbung oder von den Einflüssen oder den Dingen, die an uns andere Leute erzählt haben, dabei, welches Produkt wir dann greifen. Also greifen wir vielleicht doch diese Markenprodukte, die Cola von Coca-Cola und nicht die von, was gibt es da noch so? Ich bin kein Cola-Experte, das war ein schlechtes Beispiel. Ja? Aber ihr könnt es euch vorstellen, also ihr greift nach den Produkten, die euch irgendwie solide erscheinen und vielleicht manchmal gar nicht solider sind als andere. Und ich glaube, das ist ein großes Problem unseres westlichen Verständnisses von Freiheit. Es ist letztendlich eigentlich keine wirkliche Freiheit, sondern es ist letztendlich, führt es in ein egozentrisches, in ein selbstsüchtiges Prinzip von Freiheit. Freiheit bedeutet nämlich, so viel wie möglich für mich selbst herausnehmen. Also Freiheit bedeutet, den Raum für mich selber so groß wie möglich zu machen. Ich bin mal so frei, sagt man manchmal, wenn man etwas Freches tut, etwas, wo man schon weiß, dass es andere irgendwie einschränkt. Ich bin mal so frei und setze mich auf den Platz zum Beispiel. Ich bin mal so frei und nehme mir hier eine Cola aus deinem Kühlschrank. Also dieses Ich bin mal so frei drückt, finde ich gut aus. Was der Haken ist an diesem Verständnis von Freiheit, weil mit einem wachsenden Individualismus die Freiheit auch immer rücksichtsloser wird. Corona hat es, finde ich, sehr dramatisch gezeigt und zeigt es immer noch, wie schwer es für uns wird, wenn es wirklich ernst wird um dieses Thema Freiheit. Wenn unsere persönliche Freiheit auf einmal angegriffen wird und wir vielleicht Freiheit einschränken müssen zum Wohle anderer oder auch das Gefühl haben, Freiheit wird uns genommen, um uns zu schaden. Also ihr habt es gemerkt, es ist eine sehr schwierige Debatte und da wurde sehr schnell klar, dieses Thema Freiheit ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht im ersten Moment klingt und gar nicht so glorreich, wie man sich das so vorstellt. Autos, auch ein gutes Beispiel, Autos. 1961 gab es in Deutschland 5 Millionen Personenkraftwagen angemeldet. Jetzt haben wir 2021, also 60 Jahre später, und wir haben fast 50 Millionen Pkw angemeldet. Das sind 10-mal so viel, kurz gerechnet. Und es sind ja trotzdem gleich viele Einwohner geblieben. Fast, also ein bisschen mehr sind es geworden, aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, so viel mehr Einwohner sind es nicht, dass es rechtfertigen würde, dass wir 10-mal mehr Autos haben. Und diese 10-mal mehr Autos sind ja gerechnet auf die ganze Gesellschaft mit Kindern, die ja noch nicht Auto fahren dürfen, und vielleicht auch Menschen, die gar keinen Führerschein haben. Also wenn man jetzt auf die Menschen es reduzieren würde, die einen Führerschein haben, dann könnte man wahrscheinlich sagen, 2/3 derer, die einen Führerschein haben, haben auch ein eigenes Auto. Das erinnert mich, und das ist auch ein Ausdruck davon, dass diese Freiheit für uns bedeutet, im Prinzip den Raum für mich selber so groß wie möglich zu machen. Also man würde ja auch mit 5 Millionen Fahrzeugen wahrscheinlich hinkommen, wenn man die teilen würde. Aber Freiheit bedeutet halt, dass ich zu jedem Zeitpunkt Zugriff habe auf einen PKW. Und deshalb brauche ich ja einen eigenen. Im Idealfall, wenn wir ein Ehepaar sind, sogar zwei, damit jeder von uns dann immer parallel fahren kann. Also das hat mich gleich auch erinnert an Fahrschule Eisenkolb, die Fahrschule bei mir zu Hause um die Ecke, wo ich immer zur Schule vorbeigefahren bin. Da war immer ein großes Plakat, hing da davor und da stand drauf, endlich frei. Endlich frei und dann so eine junge Frau am Lenkrad. Also das war der Ausdruck von Freiheit, der mich geprägt hat in meiner Kindheit. Und tatsächlich scheint es für viele Deutsche so zu sein. Deshalb lassen wir auch unser Tempolimit ungerne geben, weil wir doch wenigstens auf der Autobahn frei sein wollen. Und genau, Freiheit in unserer Kultur, habe ich schon gesagt, ist letztendlich eine egoistische Freiheit, ist aber auch eine Freiheit, die zur Entfremdung voneinander führt. Ich mache mein Ding, egal was die anderen labern. Ihr kennt das Lied vielleicht von Herbert Grönemeyer, ne? Egal, weiß ich nicht. Oder ist es von Herbert Grönemeyer? Wenn es jemand im Internet weiß, dann schreibt es in den Chat bitte. Ich will nichts Falsches hier erzählen. Aber das ist so die Einstellung. Also diese Freiheit ist eine Freiheit, die wird schnell beleidigt, fühlt sich angegriffen und greift auch zurück an, wird sogar aggressiv, wenn sich irgendetwas oder irgendjemand von außen einmischt. Wenn irgendjemand sagt, so kannst du es aber nicht machen, so darfst du es aber nicht machen, ist sie sehr schnell eingeschnappt, diese Freiheit, denn sie fühlt sich angegriffen. Eine Freiheit, die im Prinzip immer mehr andere ausschließt aus meinem eigenen Leben. Die sollen sich raushalten. Ich mache mein Ding. Ich habe meine Freiheit. Ich habe mein Recht auf Freiheit. Ich darf glauben, was ich will. Ich darf sagen, was ich will. Ich darf tun, was ich will. Also es ist ein Zustand, in dem jemand von bestimmten persönlichen oder nochmal die Duden-Definition, Zustand, in dem jemand von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen als Zwang oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen frei ist und sich in seinen Entscheidungen oder Ähnlichem nicht mehr eingeschränkt fühlt. Also ihr merkt, es ist ein Ideal, das andere ausschließt, ein einsames Ideal. Ein Film, an den ich da denken musste, vielleicht kennt ihr den, ist Into the Wild. Gut, ich komme heute anscheinend mit vielen Dingen, die ihr nicht kennt. Schade. Into the Wild, so ein junger Mann, der irgendwie so aus der Gesellschaft aussteigt. Er merkt, er stößt überall an, er kommt nicht klar. Und er entscheidet sich auszusteigen aus der Gesellschaft. Er lässt alles hinter sich, verkauft alles. Er ist eigentlich aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus. Seine Eltern sind zutiefst verzweifelt. Er verkauft alles. Seinen Studenten, sein Geld, was er fürs Studium hatte, verschenkt er irgendwie oder spendet es. Und geht in die Wildnis, deshalb into the wild. Also er geht in die Wildnis nach Alaska, wo weit und breit kein Mensch ist, und zieht sich da alleine zurück in so eine Hütte. Und er erlebt ein Stück weit wirklich Freiheit, er erlebt Befreiung von diesen ganzen Zwängen und von diesen ganzen äußerlichen Einflüssen. Aber am Ende merkt er, dass auch diese Freiheit ihn in die Einsamkeit bringt. Und sein letzter Gedanke, bevor er dann stirbt, Spoiler-Alarm, jetzt kurz, weil ihr den Film anguckt, er stirbt dann in der Wildnis, weil er giftige Bären ist. Sehr traurig am Ende eigentlich. Und sein letzter Gedanke, was er in sein Notizbuch schreibt, also die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit, sein Notizbuch wurde wirklich gefunden und was er da reinschreibt in sein Notizbuch oder Tagebuch, ist einer der letzten Sätze ist, Happiness is only real when shared. Also Glück ist nur dann real, wenn es geteilt wird. Also auch er merkt, diese Freiheit stößt an ihre Grenzen. Und jetzt ist ja die Frage, was bedeutet das für unseren Glauben und die Freiheit in unserem Glauben? Hat es darauf auch Einflüsse, unser Verständnis, unser weltliches Verständnis von Freiheit? Was ist denn die Freiheit, von der Paulus schreibt, die Luther meint? Hatten die nicht auch so eine Freiheit vor Augen, wie ich sie gerade beschrieben habe? Würde das nicht bedeuten, dass die Freiheit im Glauben auch eine selbstbezogene, eine egoistische Freiheit ist? Ich glaube, dass das die ganz große Gefahr ist, dass wir das so verstehen und dass wir auch immer mehr als Christen uns dahin drängen lassen, dass wir diese Freiheit auch als unsere Freiheit im Glauben verstehen. So nach dem Motto, Freiheit, toll, mir geht's gut, ich kann was machen, was ich will und Gott liebt mich und niemand kann mich aufhalten. Ich glaube, aber dass genau wie gerade bei dem weltlichen Verständnis von Freiheit hier zwei große Gefahren lauern für unseren Glauben. Und zwar erstens die Gefahr, dass wir Freiheit missverstehen als eine Freiheit von Gott. Also eine von Gott geschenkte Freiheit, die uns aber von ihm auch loslöst. Also eine Freiheit, die unserem Ego huldigt. Die jeden gut gemeinten Rat oder jede Weisung, jedes Gebot als Angriff versteht. Misch dich nicht ein. Ich bin frei, misch dich nicht ein. Du darfst mir nichts sagen. Weder Gott noch andere Christen. Mir darf niemand was sagen. Ich bin frei. Eine ziellose Freiheit. Das ist eine Freiheit, nicht etwas Bestimmtes zu tun, nicht die Freiheit zu etwas, sondern eine Freiheit, die uns letztendlich abgrenzt. Eine Freiheit, die uns selber in den Vordergrund stellt, die uns dazu dient, uns selbst nicht in Frage stellen zu müssen. Und die zweite Gefahr an dieser Freiheit ist, dass wir diese Freiheit als eine Einladung verstehen, uns selbst zum Mittelpunkt der Welt zu machen. Ich glaube und empfinde das so, dass dieses Verständnis von Freiheit es in unserer Kultur im Moment immer schwerer macht, überhaupt noch verbindliche Gemeinschaft zusammen zu leben, weil jede Art von Einschränkung zum Wohl der Gemeinschaft als eine Art Einschränkung der eigenen Freiheit empfunden wird. Familien brechen auseinander, wenn man schnell beleidigt ist, dass einem jemand anderes was vorschreiben will, was vielleicht auch nur gut gemeint war. Und auch in der Gemeinde wird es zunehmend schwerer, auf diesem schmalen Grat zu balancieren zwischen einem gemeinsamen einmütigen Glauben, einem gemeinsamen Feiern von Gott, gemeinsamen Abendmahl und so weiter und immer weiter auseinandergehenden theologischen Ansichten. Während früher alle mehr oder weniger dieselbe Prägung hatten, denselben Pastor, der sie geprägt hat, oder dieselben Bibelgesprächskreise, in denen Theologie getrieben wurde und Theologie entwickelt wurde, oder dieselben Hauskreise, in denen zusammen über Glaubensüberzeugungen gerungen wurde, bildet sich heute, behaupte ich, immer mehr jeder Einzelne seinen Glauben zu Hause. Wenn ich mich frage, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, wen frage ich? Nicht mehr den Pastor oder irgendein Gemeindemitglied, sondern Google. Und Google spuckt verschiedene, ganz verrückte Antworten aus. Teilweise auch sehr zerstörerische. Also das kann ich euch sowieso nur empfehlen. Wenn ihr irgendeine Frage habt, dann bitte theologische Fragen googeln, ist immer eine ganz schwere Sache. Außer ihr habt eine wirklich vertrauenswürdige Seite, wo ihr wisst, da stehen gute Sachen drin. Aber es gibt auch die verrücktesten Theorien im Internet. Und die verrücktesten Theologien. Und was ist dann, wenn jemand in der Gemeinde aber anderer Meinung ist, was die Sünde des Heiligen Geistes ist? Bestehe ich dann auf meine Freiheit, so zu glauben, und wir ecken an und wir ertragen uns gegenseitig nicht mehr? Oder auch Finanzen. Früher war es normal, dass die älteren Geschwister können mir da wahrscheinlich zustimmen, früher war das selbstverständlich für jeden in der Gemeinde seinen Zehnten zu geben. Ich habe sogar jetzt öfter mit Geschwistern gesprochen, die ihren Urlaub aufgegeben haben, um ihren Zehnten geben zu können für die Gemeinde weiterhin oder weil es in der Gemeinde gerade schwierig war und ein Sonderopfer fällig wurde. Ich persönlich muss sagen, ich würde mir sehr schwer tun damit. Und ich bin ja sogar der Pastor, ich sollte ja Vorbild sein. Aber ich spreche da, glaube ich, für unsere ganze Kultur, dass es uns immer schwerer fällt, so opferbereit zu sein für das Wohl der Gemeinschaft. Weil wir unsere eigene Freiheit immer mehr in den Vordergrund stellen. Als wäre das diese Art von Freiheit, also genau, das wäre die Art von Freiheit, die die Gemeinschaft in letzter Konsequenz unmöglich macht, weil sie jede Rücksicht und Einschränkung zum Wohl anderer als unakzeptablen Angriff auf die eigene Freiheit empfindet. Das sind diese zwei Gefahren, die ich da sehe in diesem Thema, in dieser Kultur, Freiheit, die wir jetzt gerade erleben oder die propagiert wird. Aber was ist denn jetzt die richtige Freiheit? Was ist denn jetzt die biblische Freiheit, die von der Paulus spricht und von der Luther spricht? Was ist denn die Freiheit? Was ist denn die Freiheit, von der Paulus spricht, wenn er sagt, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit? Welche Freiheit meint er denn damit? Was wäre denn die Alternative zu dieser Freiheit, die ich gerade gezeichnet habe? Wäre die Alternative zu sagen, wir gehen wieder zurück in die Gesetzlichkeit? Würde das nicht bedeuten, dass man dann letztendlich doch wieder an einen diktatorischen Gott glauben muss, der uns vorschreibt, was wir zu tun und zu lassen haben? Der genau schaut, ob wir nicht irgendetwas falsch machen, um uns dann zu strafen und wieder in die richtige Bahn zu lenken? bei dem ich letztendlich selbst überhaupt keinen Platz habe, mich zu entfalten, weil er mir alles vorgibt, der im Prinzip mein ganzes Leben vorherbestimmt hat wie einen Plan und immer enttäuscht oder wütend wird, wenn ich irgendwo von diesem Plan abweiche? Wäre das nicht die Alternative? Aber genau davon wollte Paulus ja weg. Und ihr merkt, es ist eine scheinbar schier unauflösliche Spannung zwischen Freiheit, falsch verstanden, und Gesetzlichkeit auf der anderen Seite, in der wir uns bewegen. Aber was ist denn nun die richtige Freiheit? Und da hat Paulus, finde ich, eine sehr raffinierte und sehr treffende Lösung gefunden im 2. Korintherbrief. Die möchte ich euch vorlesen. Die wird auch eingeblendet. Genau, 2. Korinther 5, ab Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, schreibt er, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für uns alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ein großer, großer Text, über den man wahrscheinlich 10 Sonntage predigen könnte, aber ich will mich auf dieses Element konzentrieren, auf seine Definition von echter Freiheit, die ich zusammenfassen würde als Selbstaufgabe. Vielleicht ein provokantes Wort für euch, Selbstaufgabe. Schwieriges Wort, nicht mehr sich selbst leben, sondern Christus, so schreibt es Paulus. Finde ich einen mega spannenden und gleichzeitig herausfordernden und provozierenden Gedanken in unserer heutigen Zeit. Nicht uns selbst in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, sondern frei zu werden von unserer Selbstbezogenheit. Ist diese Freiheit, die heute gepredigt wird von der Gesellschaft, nicht letztendlich ein Irrweg in die Selbstverlorenheit? Führt sie nicht in eine riesige schwarze Sinnlosigkeit des Drehens um uns selbst? Denkt an die Frage vom Anfang, die habe ich absichtlich so ein bisschen als Fangfrage formuliert. Was bringt euch der Glaube an Jesus? Was bringt dir der Glaube an Jesus? Denn was ich euch fragen will, ist es nicht die falsche Frage? Was bringt mir der Glaube an Jesus? Ist es nicht ein völlig verdrehtes Verständnis vom Evangelium, wenn wir sagen, einer ist für uns alle gestorben, damit wir leben können? Super, dann können wir ja jetzt richtig auf den Putz hauen. Dann können wir ja jetzt gucken, was bringt dieser Glaube uns? Ich will euch damit nicht jetzt keine Vorwürfe machen. Ich bin mir sicher, jeder darf ja trotzdem entdecken, was für ihn schön ist am Glauben an Jesus Christus und was es für Geschenke darin gibt. Und ihr habt ja auch alle sehr demütige Sachen gesagt. Ihr hättet ja auch sagen können, toll, dass Jesus mir die Freiheit schenkt, alle Menschen so zu behandeln, wie ich gerne will oder so. Aber zu beten oder zu sagen, danke Jesus, dass du gestorben bist, damit ich endlich frei bin, mich um mich selbst zu drehen, wäre ja die absolut falsche Konsequenz. Und es passt für mich und läuft für mich zu auf dieses Wort von Jesus, wo er sagt in Matthäus 16, Vers 24, was auch vielen, vielen sehr schwer fällt, dieser Vers: Will mir jemand nachfolgen, dann verleugne er sich selbst und nehme mein Kreuz auf sich und folge mir nach. Sehr schwierig. Echte Freiheit im Glauben bedeutet frei sein von Angst vor Gott. Verstehen, dass Gott mich liebt und mich frei macht von meiner Schuld. Dass ich frei zu ihm aufschauen darf. Und sie bedeutet, dass ich frei werden darf von meiner Selbstbezogenheit. Dass ich nicht mehr nur für mich selber leben muss, Nicht für meine Familie, für meine Karriere, für meine politischen Überzeugungen. Dass ich mir keine vermeintliche Freiheit auf Kosten anderer erkämpfen muss, um mein Ding durchzudrücken, sondern dass ich leben darf als der, zu dem ich geschaffen bin. Als ein Geschöpf des Vaters im Himmel. Dass ich als kleines Rad im großen Uhrwerk entdecken darf, wo mein Teil von Gottes Plan für diese Welt sein darf. Wo ich ein Stück von seinem Reich sichtbar werden lassen kann in dieser Welt. Dass ich dankbar die Gaben Gottes entdecken darf, die er in mich hineingelegt hat und mein Leben zurückgeben darf an ihn und leben darf nicht für mich selbst, sondern für den, von dem und durch den und zu dem alle Dinge erschaffen sind, so wie Paulus das in Römer 11 schreibt. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Freiheit neu erfahren in unserem Leben, dass wir sie neu reflektieren, dass wir unser Herz neu öffnen, da wo es nötig ist und dass wir wirklich wieder ganz neu erleben, was Paulus schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dass wir das auch in unsere Gesellschaft tragen, dass es etwas Größeres und Bedeutenderes gibt als unser individuelles Glück und unser Drehen um uns selbst. Amen.